Wir schlagen unsere Bibeln auf im Markus Evangelium, Kapitel 5. Der Predigttext finden wir in Versen 21 bis 43. Bevor wir uns diesem Text wieder widmen, würde ich beten und möchte euch bitten, mit mir zu stehen vor unserem Herrn. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, unser Herr, unser Erlöser, unser Retter, wir beten dich an. Du bist der Grund, du bist unsere Hoffnung, du bist der Antrieb, du bist der Grund, warum wir hier sind, warum wir uns versammeln, warum wir uns als Gemeinde, als dein Leib sehen. Du bist der Grund, warum wir dieses Buch lieben. Du bist der Grund, warum wir uns so viel Zeit nehmen, darin zu hören, darin zu lesen, dich zu suchen, dich mehr und mehr zu verstehen, weil du es wert bist. Wir glauben an dich und wir lieben dich und wollen auch heute mehr von deiner Herrlichkeit sehen. So bitte ich dich um deinen Segen. Ich bitte dich um die Erweisung deiner Kraft im Wort. Herr, dass das Wort von selbst redet und zu den Herzen redet, zu den Herzen durchdringt. Herr, ich bitte dich, Herr, dass du Vorbehalte wegnimmst, welche Art sie auch sein mögen, dass sie nicht im Weg stehen, Herr, deine Herrlichkeit zu sehen in deinem Wort. Schenke dieses Wunder in diesem Moment, in dieser Zeit, über all die Vorbehalte und Meinungen und Gefühle und Empfindungen drüber hinweg, Herr, dir zu begegnen, deinem Wort zu begegnen. Um deinen Segen will ich bitten, im Reden und so mit dem Hören, Herr. Danke, dass du gnädig bist, dass du treu bist und dass wir heute auch mit dir rechnen dürfen. Amen. Ich habe diese Woche damit gerungen, ob ich eine extra Adventpredigt schreiben soll oder nicht. Oder ob ich weiter in dem Text in unserem Studium das Markus-Evangelium fortschreiten und wie versprochen den zweiten Teil zu unserem Abschnitt halten, und ich habe mich für das zweite entschieden, denn es gibt dann, würde auch nicht sich viel ändern, dachte ich. Ich würde über unseren Herrn Jesus Christus reden, über sein Kommen in diese Welt und über sein Erlösungswerk als Mensch, das, was Andreas am Anfang in dem Gottesdienst gesagt hatte. Darum geht es ja in der Adventszeit, die Erwartung, Gott wird Mensch. Und wir finden auch in unserem Text einiges an Erwartung, dazu möchte ich auch gleich nochmal dazu kommen. Und so habe ich mich entschieden, sondern in diesem Text zu bleiben. Und nach dem Überblick über diesen Abschnitt, das sind viele Verse, Kapitel 21 bis 43, euch in ein paar Details hineinzunehmen von diesem Text. Ich habe mir vorgenommen, heute nicht so eine lange Einleitung zu machen. Ich kriege genug Informationen, dass das zu lang ist. Ich habe mir überlegt, sie anders zu machen und euch gleich in den Text mit hineinzunehmen. Es war ungefähr 18 nach Christus. Jesus war 18, 19, vielleicht 20 Jahre alt. Wir wissen ja von der Datierung nicht, wann sie genau anfing. Aber sagen wir, er war auch ungefähr, wenn wir 18 nach Christus sagen, er war ungefähr 18 Jahre alt, als eine Frau schwer erkrankte. Eine Frau ist schwer erkrankt und diese Krankheit hat ihr sehr, sehr zugesetzt. Diese Krankheit sollte 12 lange Jahre dauern. Und unter dieser Krankheit hat sie sehr extrem gelitten. Sie hat sie nicht nur körperlich an ihre Grenzen gebracht, sie hat sie auch finanziell an ihre Grenzen gebracht und sie hat sie auch sozial an ihre Grenzen gebracht. 12 Jahre lang sollte diese Frau leiden. Also vor ungefähr 18 nach Christus ungefähr ist diese Frau erkrankt. Zu der gleichen Zeit ist ein Mädchen geboren worden. Zu der gleichen Zeit bekam sie neues Leben. Und die Familie von dem Vater Jairus bekam ein Töchterlein im gleichen Jahr. Als die Frau erkrankte, im gleichen Jahr wurde dieses Mädchen geboren. Da fuhr diese Frau dieses Leid und diese Schmerzen, diese Isolation und all dies. Und auf der anderen Seite freute sich die Familie über dieses neue Leben, über dieses Mädchen, das sie bekamen. Und dieses Mädchen durfte 12 Jahre lang leben. 12 Jahre, während diese Frau an dieser Krankheit litt, war dieses Mädchen 12 Jahre lang am Leben. Und am Ende von diesen 12 Jahren, oder es sollten nur 12 Jahre sein, ist sie gestorben. Auch ebenfalls an einer Krankheit. Zwei Menschen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Die eine erlebt den Beginn der Krankheit vor 12 Jahren und die andere die Geburt vor 12 Jahren. Und sie haben keine Ahnung, dass ihre Wege sich an einem bestimmten Tag kreuzen. Dass das, was da geschieht, sowohl die Krankheit, auch wie die Geburt, in einem großen, tiefen, herrlichen Ratschluss Gottes verborgen ist. Sie haben keine Ahnung, dass sie sich begegnen, beziehungsweise dass ihr Leben und ihre Ereignisse an einem bestimmten Tag sich kreuzen würden. Und man an diesem Tag eine Herrlichkeit Jesu, eine Herrlichkeit Gottes sehen würde, wie es davor man noch nicht gesehen hat. Sie haben keine Ahnung, dass das, was da geschieht und was mit ihnen geschieht, sowohl diese Krankheit vor 12 Jahren wie die Geburt vor 12 Jahren, eigentlich dazu da ist, tief in dem Ratschluss Gottes geplant ist, um die Herrlichkeit Jesus zu verkündigen. Und in dem gleichen Jahr, wie die eine Frau erkrankt und die andere geboren wird, die gleichen Personen erleben am gleichen Tag, 12 Jahre später, ein großes Wunder. Sie werden beide gerettet. Sie werden beide gesund. Ist es nicht herrlich? In unserem Text, wir finden das ab Vers 23, dass die Frau, die 12 Jahre alt, 12 Jahre krank war. Und am Ende von unserem Text finden wir dieses Mädchen, das 12 Jahre alt war, als Jesus sie geheilt hatte. Was für ein paralleles Leben. Und sie kennen sich nicht. Und ihre Umstände bringen sie eigentlich zueinander oder bringen sie beide an gleichen Ort, bringen sie beide an gleichen Tag, beide zu einem Herrn, zu dem Herrn Jesus Christus. Das ist für mich erstaunlich. Und nicht ohne Grund berichtet Markus diese Ereignisse so miteinander. Und obwohl jede Vers und jeder kleine Abschnitt für sich schon genug Inhalt hat und man darüber einzeln Betrachtungen machen kann, gehören sie zusammen, weil das vor Grundlegung der Welt von Gott schon bestimmt war, dass diese Ereignisse so stattfanden, wie sie stattfanden. Die gehören zusammen und sie ergänzen sich. Und ich finde diese Verse herrlich, es sind viele, deswegen brauchen wir den zweiten Teil, um sie gemeinsam anzuschauen. Ich nehme euch da ein bisschen wieder hinein und lass uns ein bisschen tiefer hineinschauen, was da eigentlich wirklich geschah. Jesus verlässt die Gegend der Gerasener, ein Heidenabschnitt mit 10 Städtegebiet und fährt wieder ans jenseitige Ufer. Und ans Westufer, ins Land der Juden. Er kommt rüber ins Land Judäa. Und da findet schon eine große Erwartung. Und dann ist das meine Anknüpfung und Verbindung zum Advent. Die Leute warten. Sie sind da und sie warten. Eine riesengroße Volksmenge versammelt sich, weil alle mit einer gewissen Erwartung an ihn da gekommen sind. Viele strömten herbei und es versammelt sich wirklich eine sehr große Menge. Und das war unter anderem der Inhalt der letzten Predigt über diesen Text, dass viele kamen, aber sie kamen nicht aus Glauben zu Jesus, weil sie ihn unbedingt begegnen, ihn als Retter, an ihn als Erlöser, als den Sohn des Menschen glaubten und somit ihn suchten in ihrer Not, sondern sie kamen, weil sie vieles gehört haben. Weil sie vielleicht auch manches gesehen haben. Sie kamen, viele von ihnen, aus Neugier, aus Schaulust, manche nicht wenige aus Skepsis und nicht gar wenige aus Neid. Das ist das Zeugnis der Schrift. Dass, wenn wir die Evangelien lesen, viele kamen und sie kamen aus Neid, weil sie nicht ertragen konnten, dass Gott sich mit so einer Kraft und mit so einer Vollmacht zu diesem Sohn des Menschen gestellt hat. Und sie wollten ihn prüfen, sie wollten ihn überführen und sie wollten ihn brandmarken und aufzeigen, dass es letztendlich ein Irrlehrer ist. Und so versammelt sich eine riesengroße Menge. Und sie waren alle dabei. Und sie waren alle dabei, als großartige Ereignisse stattfanden. Sie waren dabei, als diese Frau, die 12 Jahre alt krank war, und dieses Mädchen, das am 12. Lebensjahr gestorben ist, dass beide diese Kraft Jesu erlebt haben. Sie waren dabei, aber sie waren nicht mittendrin. Sie waren dabei, aber sie haben es nicht leibhaftig erlebt. Sie haben von beiden nur vom Hörensagen mitbekommen. von beiden Ereignissen. Obwohl sie so neugierig waren, obwohl sie so schaulustig waren und so skeptisch waren. Sie waren dabei, aber sie waren nicht wirklich mittendrin. Warum? Weil ihnen das Entscheidende fehlte, was dieser Abschnitt uns lehrt, der rettende Glaube. Der Glaube und das Verständnis, wer Jesus Christus wirklich, wirklich ist. Aber es waren nicht nur solche dabei in dieser großen Volksmenge, die aus falschen Motiven zu ihm kamen. Es waren auch wirklich welche dabei, die ihn so sehnlich erwarteten. Das ist Advent. Sie haben so sehnlich auf ihn gewartet. Die haben gewartet, wann kommt er endlich rüber? Denn sie plagte eine Not. Und von diesen beiden Personen, beziehungsweise der eine Frau und der ganzen Familie, der Familie Jairus, des Jairus, sie warteten auf Jesus und nicht aus Neugier. Sie warteten nicht auf Jesus, weil sie schauen wollten, ob er nicht wieder irgendwas tut und sie dabei sein könnten. Sie warten auch nicht aus Zweifel, sie warten auch nicht aus Skepsis. Sie warteten auf ihn, bis er endlich kommt und ihre sehnsüchtliche Not stillt. Da war eben ein Hilfeschrei, ein Notruf, könnte man sagen. Dieses Vaters Jairus, diese Tochter im 12. Lebensjahr, lag krank und lag in letzten Zügen. Das heißt, sie war am Sterben. Und der Vater wusste das und die Familie wusste das. Und mit Sicherheit kamen sie an ihre Grenzen, keine Medizin, nichts hat mehr geholfen. Sie lag im Sterben. Könnt ihr euch vorstellen, wie erwartungsvoll er da war und wartete, bis endlich Jesus wieder zurückkommt aus diesem Land der Heiden. Wann kommt er? Wann kommt er her? Wann kommt er her? Und dann hört er die Nachricht. Ein Schiff läuft ein, Jesus kommt und die ganze Volksmenge strömt. Das ist doch eine gute Nachricht. Ich glaube, er hat alle Sachen gepackt und ist losgelaufen. Losgerannt. Jetzt ist die Gelegenheit, jetzt kann er ihm begegnen, jetzt kann er seinen Hilferuf aussprechen und es gelingt ihm, zu ihm durchzudringen, durch die Volksmenge, es gelingt ihm, ihn wirklich anzusprechen, er fällt vor ihm nieder und fleht ihn an und sagt, Herr, hilf, komm, bitte, leg die Hände auf, damit sie gerettet wird. Jesus macht sich auf und sie geht. Doch dieser Hilferuf diese Hilfe, die verzögert sich und das ist eine schwierige Situation. Sie verzögert sich, weil die ganze Volksmenge, die neugierige Volksmenge eigentlich ihm in den Weg steht. Jesus kommt nicht so gut voran, alle drängen ihn, er kommt nicht so gut voran und muss eine qualvolle Zeit für Jairus gewesen sein. Schlimmer wird es aber noch, als Jesus selbst dann zum Stehen bleibt und lange wartet, bis eine Frau, diese Frau, die vor 12 Jahren erkrankt ist, bis diese Frau sich outet und erzählt, was mit ihr passiert ist. Das aus diesen, wir wissen nicht, wie lange es war, sind es Minuten, sind es halbe Stunde, ist eine Stunde, sind es 2, sind es 3 Stunden, wir wissen es nicht. Aber diese Zeit verging für den Jairus bestimmt, das waren Tage, Monate, Jahre, so müsste sich anfühlen. Jede einzelne Sekunde, jede einzelne Minute der Verzögerung. Und dann kommt diese Nachricht, die schockierende Nachricht, diese Verzögerung brachte den Tod. Und dann in diese Situation die Aufforderung Jesu an Jairus, Glaube. Glaube. Das ist die Botschaft des ganzen Abschnitts. Glaube. Nicht Glaube, die wird gesund, Glaube an mich. Nicht Glaube, die ist nicht gestorben, Glaube an mich. Was hat diese Verzögerung gebracht? Ich möchte heute mit euch die nächsten 2 Gruppen anschauen. Letztes Mal haben wir uns diese große Volksmenge und wir haben ja Jairus uns angeschaut. Heute möchte ich mit euch diese Frau anschauen, die ebenfalls eine zu denen gehörte, die von Jesus hörte und unter einem Leiden litt und für sie das Kommen Jesu ebenfalls eine Ankunft war, eine Erwartung. Sie sehnte sich auch nach seinem Kommen. Und ich möchte ab Vers 25 euch vorlesen. Das war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte, von vielen Ärzten und all ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach: Wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst, dass die Volksmenge dich drängt, und du sprichst: Wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte. Da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Der Grund, warum Jairus noch warten musste, der Grund, warum Jesus stehen blieb, war diese Frau, die vor 12 Jahren diese Krankheit bekam. Eine schreckliche Krankheit, die sie eigentlich hatte. Eine Krankheit, die sie komplett isolierte. Sie litt an einem Blutfluss, wie es hier heißt, mit Blutfluss behaftet. Eine chronische Krankheit, ein Bluteiterausfluss, können wir so sagen. Eigentlich, man kann sagen, sie hat entweder ein chronisches Gebärmutterleiden beziehungsweise chronische Menstruationsleiden. Ich will da nicht mehr drauf eingehen, aber das ist keine Krankheit. Nicht nur körperlich war das eine extreme Krankheit. 12 Jahre lang. Ich glaube, wir Männer können das nicht so nachvollziehen, wie die Frauen das nachvollziehen können, was das bedeutet. Aber was wir nachvollziehen können, ist, dass was diese Krankheit mit der Frau machte. Und warum sie so furchtbar war, warum Jesus und die Schrift sie als eine Plage nannte. Der Grund dafür ist, weil diese Krankheit sie komplett isolierte. Also sie hat nicht nur permanent Schmerzen gehabt, 12 Jahre lang permanent Schmerzen, 12 Jahre lang permanent Entzündung und Eiterausfluss und all dieses. Das brachte Schmerzen mit sich. Und da gab es nicht sowas wie Gebärmutter entfernen und so. Sie suchte Hilfe, sie ist zu allen Ärzten gegangen, die damals gab, sie suchte alle Ärzte auf, die es damals gab. Es heißt, mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten. Also sie war krank und sie ist zu Ärzten gegangen, und die Ärzte haben konnten ihr nicht helfen, sondern sie haben das Ganze nur noch verschlimmert. Sie hat vieles erlitten. Und wenn man so ein bisschen die Arztpraxen, also jetzt nicht die Arztpraxis, ja, also was die Ärzte damals getan haben, das habe ich gelesen, das weiß ich, ich habe jetzt keine Medizin studiert, wir hatten nicht jemanden da, der kann das bestimmt besser, aber es gab wirklich gute Ärzte, und man staut darüber, was zum Beispiel die Ägypter in der Zeit für medizinische Fortschritte schon getan haben. So, ich belasse es dabei, ohne hier was Falsches zu sagen. Aber es war jetzt nicht so alles Katastrophe und alles schlecht. Aber man weiß es, und da gibt es genügend Berichte, auch von den Historikern, was es alles für so Heilwunder und was für Scharlatane es gab. Und was sie alles gesagt haben, was man alles tun muss, um gesund zu werden. Und hier haben wir einen Hinweis: Sie erlitt viel von ihnen, und das heißt, hat viel von den Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt. Es war viel schlimmer mit ihr geworden. Das heißt, alles, was sie getan hat, es hat immer nur noch verschlimmert. Ich habe so ein paar Sachen gelesen, was sie alles machen mussten. Teilweise war das echt grotesk. Teilweise, sie mussten, nur als Beispiel, zu einem Esel gehen und warten, bis er einen Haufen macht, und in dem Haufen etwas Bestimmtes suchen, und wenn sie das da finden, mussten sie das essen. Ja? Nur ein Beispiel eines grotesken Versuchs. Was sie an ihr rumgedoktert haben und was sie alles gemacht haben, aber sie war so verzweifelt. Sie war so verzweifelt, sie hat alles aufgegeben, sie hat ihr ganzes Geld da hineingebracht, die hat wahrscheinlich alles verkauft, ihr Hab, ihr Gut, vielleicht Häuschen, wenn sie eins gehabt hätte. Sie hat alles, das heißt, sie war komplett arm. Sie hat alles getan, zu jedem Arzt gelaufen, zu jedem Heilpraktiker, wo sie vielleicht nur einen Schimmer gehört hat: Oh, das könnte helfen, oder das könnte helfen, das könnte helfen. 12 Jahre lang ist sie überall gewesen, wahrscheinlich alles durchgepflückt, alles durchgemacht. Aber der Punkt ist, es war jedes Mal schlimmer, schlimmer, schlimmer. Nicht mal, okay, es blieb gleich, sondern es wurde immer schlimmer. Sie litt immer mehr darunter. Unter anderem, was sie ihr angetan haben. Ich möchte nicht wissen, was sie da alles getan haben. Die Frau war gebrandmarkt und sie war körperlich und kräftemäßig und schmerzmäßig am Ende. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war ihre komplette Isolation. Denn diese Frau war in den Augen des Gesetzes und der jüdischen Volkes eine Unreine. Schlag mit mir 3. Mose 15 auf. Wir sind in dem Buch, in der Tora, in dem es darum geht, dass Gott aufzeigt, was es braucht, damit der Mensch für Gott in Gemeinschaft sein kann. Es zeigt auf, was rein und unrein bedeutet, was rein, unrein oder heilig bedeutet. Und da in diesem Abschnitt, 3. Mose, Kapitel 15, ich möchte euch vorlesen ab Vers 19. Nur nebenbei, in Kapitel 15 wird auch von der Geschlechtskrankheit des Mannes geredet und dass er auch einen Ausfluss hat und auch Eiter und all das. Und dann wird er als unrein dargestellt und das Gleiche auch von der Frau. Ich lese ab Vers 19. Und wenn eine Frau an Fluss leidet und ihr Fluss an ihrem Fleisch Blut ist, soll sie 7 Tage in ihrer Absonderung sein. Und jeder, der sie anrührt, wird bis zum Abend unrein sein. Alles, worauf sie und ihre Absonderung liegt, wird unrein sein. Und alles, worauf sie sitzt, wird unrein sein. Und jeder, der ihr Lager berührt, soll seine Kleider waschen und sich in Wasser baden und wird bis zum Abend unrein sein. Und jeder, der irgendein Gerät berührt, worauf sie sitzen pflegt, soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden und er wird bis zum Abend unrein sein. Und wenn etwas auf dem Lager oder auf dem Gerät ist, worauf sie sitzen pflegt, wenn er es berührt, wird er bis zum Abend unrein sein. Und wenn etwa ein Mann neben ihr liegt und ihre Absonderung kommt auf ihn, dann wird er 7 Tage unrein sein. Jedes Lager, worauf er liegt, wird unrein sein. Und wenn eine Frau ihren Blutfluss viele Tage außer der Zeit ihrer Absonderung hat, oder wenn sie den Fluss über ihre Absonderung hinaus hat, soll sie all die Tage des Flusses ihrer Unreinheit sein, wie in den Tagen ihrer Absonderung. Unrein ist sie. Jedes Lager, worauf sie alle Tage ihres Flusses liegt, soll ihr sein wie das Lager ihrer Absonderung. Und jedes Gerät, worauf sie sitzt, wird unrein sein nach der Unreinheit ihrer Absonderung. Und jeder, der es berührt, wird unrein sein. Und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden. Und er wird bis zum Abend unrein sein. Das ist ihre Situation. Das heißt, sie erlebt nicht nur körperliche und schmerzvolle Qualen, sondern diese Krankheit isoliert sie komplett aus ihrer Gesellschaft. Sie hat nicht nur 7 Tage die Absonderung der Unreinheit, sondern sie hat 12 Jahre. Und jeder, der mit ihr in Berührung kommt, jeder, der sie irgendwo anfasst, jeder, den sie berührt, jeder, der etwas berührt, das ihr gehört, irgendeine Art, ist unrein. Was glaubt ihr, wer wollte mit ihr etwas zu tun haben? Darf ich so sagen, wenn ihr meint, ihr leidet, dann denkt ein bisschen darüber nach, was diese Frau alles durchmachte. 12 Jahre lang. Allein die Krankheit ist wahrscheinlich schon Leid genug, oder? Geplagt genug. Aber jetzt überlegt man mal, 12 Jahre, eine komplette Isolation. Sie hatte keinen Anschluss an irgendeine Synagoge. Sie konnte keine Gemeinde, sie konnte sich da nicht hinsetzen. Dann in dem Moment, wo der andere sich auf die gleiche Bank setzt, war es das. Und wenn sie mal kam, dann saß niemand auf der Bank. Sie konnte auf keinen Markt einkaufen. Denn alles, was sie berührte, machte den anderen auch unrein. Niemand wollte irgendwas anfassen, was sie hat. Niemand kommt zu ihr nach Hause, wenn sie ein Zuhause gehabt hätte. Am Anfang hat sie es vielleicht gehabt, aber am Ende nicht mehr. Denn das hat sie alles verkaufen müssen. Aber niemand wollte zu ihr kommen, denn sie war ja überall, hat ja mal alles angefasst. Versteht ihr das, was für eine Isolation sie erlebte? Was für eine Qual sie erlebte? Sie eine komplette schmerzgeplagtes Leben, aber auch genauso, und nicht nur körperlich, aber genauso innerlich, eine komplette Isolation von den anderen Menschen. Arm, pleite, hoffnungslos. Die Menschen haben sie ausgenutzt, die Ärzte haben sie wahrscheinlich ausgenutzt. Alles gegeben, alles gezahlt. Jetzt kriegt sie mit, da kommt einer, Jesus. Und sie hört etwas von ihm. Die Verse 25 bis 26 geben uns eine nüchterne, aber auch eine erschreckende Beschreibung ihrer Krankheit. Und sie zeigen, dass sie nach dem Gesetz unrein war. Sie war ein unreiner Mensch. Jetzt, liebe Geschwister, schaut mal mit mir Kapitel 5, Vers 23. Schaut mal, was der Jairus bittet. Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Komm, leg deine Hände auf das Kind, damit sie lebt. Glaubt ihr, sie konnte diese Bitte tun? Glaubt ihr, sie konnte zu Jesus sagen, komm, leg die Hände auf mich und lebst, damit ich lebe, damit ich gerettet werde? Welche Hoffnung hat sie denn gehabt? Was für Möglichkeiten hat sie denn gehabt? Konnte sie einfach zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich bin unrein, heile mich, lege deine Hand auf meinen Bauch und ich werde gesund. In dem Moment, wo Jesus sie berührt, was muss sie denken? Was passiert mit Jesus? Er würde ja unrein werden, was er nicht wird, was ja das Herrlichste des Evangeliums ist. Wir haben ja das schon gesehen, als Jesus die Leprakranken berührt, gell? Und der Leprakranke wird gesund und nicht Jesus wird leprakrank. Aber weiß sie das? Glaubt sie das? Was glaubt sie eigentlich? Die Verse, wie gesagt, 25 und 26 zeigen uns eine Erwartung einer Frau, die wirklich eine Adventserwartung hatte. Sie wartete, bis dieser Jesus kommt. Und als sie es hört, sie muss hin. Obwohl all das, was sie ist und was sie erlebt hat und all das, was sie denken müsste, alles versperrt. Sie hat eigentlich keine Hoffnung. Denn wenn sie sich jetzt auf den Weg macht, was haben wir gelesen? Wer war alles um Jesus herum? Viele Menschen. Es war so eng, dass selbst die Jünger gesagt haben, hey, jeder bedrängt dich. Was glaubt ihr, was für eine Chance hatte sie durchzukommen durch diese ganze Volksmenge, ohne irgendjemanden zu berühren? Aber jetzt stell dir vor, sie drängt sich da durch, sie muss sich durchdringen. Sie kann nicht sagen, hey, so ein Schild, unrein, unrein, unrein. Alle machen den Weg. Stell dir vor, was das bedeutet, sie wusste, wenn sie jetzt zu Jesus kommt, muss sie durch die Menschenmenge durch. Das heißt, sie wird einige berühren, richtig? Stell dir vor, sie würde auffliegen und jemand würde sagen, hey, das ist ja doch die Unreine. Was glaubt ihr, was mit ihr passieren würde? Was glaubt ihr, was der Menschenmob da machen würde? Denn in dem Moment hätte sie alle unrein gemacht. Und sie hat den berührt, und ist unrein, aber den hat jemand anders berührt, ist ja unrein. Alles, was sie berührt und jeder, den sie berührt, er ist unrein. Jeder, der mit ihr in Kontakt kommt, ist unrein. In dem Moment ist die ganze Volksmenge unrein. Glaubt ihr, die würden sagen, ja gut, halt, treffen uns morgen wieder zum Gottesdienst. Heute sind halt unrein. Wenn das auffliegen würde, die Frau, die würde wahrscheinlich einen Tag nicht überleben, was sie mit ihr machen würden. Geschweige denn, Jesus zu berühren und ihn auch unrein zu machen. Was ist, wenn es Jesus rauskriegt, dass sie ihn berührt hat? Er hat es ja. Was ist? Könnt ihr euch vorstellen, in was für einer Situation sie war? Unter was für Folgen des Gesetzes und der gefallenen Schöpfung, der Krankheit sie stand? Wie das sie komplett aus dieser Welt isolierte mit all den Folgen und wie wenig Hoffnung sie auf irgendeine Heilung hatte. Selbst zu Jesus zu gehen, war einfach nicht möglich eigentlich. Doch dann, was da passiert, ist wirklich erstaunlich. Die Verse 27 bis 29 beschreiben uns die Heilung selbst. Und sie geht. Wie groß muss ihre Not sein? Wie groß muss ihre Verzweiflung sein? Wie groß müssen die Schmerzen sein? Dass sie an den Punkt kommt und ich, wie bei Jairus, wo Jesus wirklich ihre letzte Chance ist. Nichts hat geholfen, nichts, niemand. Sie hat nichts mehr, sie ist nichts mehr. Was hat sie zu verlieren? Selbst wenn sie steinigen, was hat sie zu verlieren? Sie ist schon so gut wie tot. Jesus ist ihre letzte Chance, sie macht sich auf den Weg. Überlegt mal, sie macht sich auf den Weg. Und sie geht im Wissen, sie wird jetzt viele Menschen unrein machen. Sie geht im Wissen, sie wird gleich Jesus unrein machen. Aber diese Not treibt sie und sie geht. Und dann heißt es, ich ab Vers 27, als sie von Jesus gehört hatte, kam sie von der Volksmenge und rührte ihn Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt. Wie kommt sie auf diesen abergläubischen Gedanken? Sie kommt und sie kommt von hinten. Das ist heimlich, gell? Sie kommt heimlich von hinten, wahrscheinlich kriecht sie gerade durch die Menschen und durch, vielleicht auf den Füßen, auf den Knien. Und ich vermute auf den Knien, sie kriecht unten durch, weil sie berührt ihn nicht irgendwo hier oder hier, sondern an dem Saum des Gewandes. Eigentlich, Matthäus schreibt, an der Quaste. Und die hängen bei den frommen Juden am Ende ihres Rockzipfels. Ich sprach darüber, da waren die Gebote in klein geschrieben. Und das heißt permanent das Gesetz Gottes mit sich tragend. Und da pendelte oder da hing irgendwas, was man so jetzt nicht spüren, unten am Gewand. Und sie berührt es unten, sie kriecht von unten, quetscht sich durch die Menge, kommt auf den Knien heran und fasst und denkt, wenn ich nur das berühren würde, dann wird es reichen, dann würde ich gesund werden. Ich sage, heute würde man sagen, das ist Aberglaube. Wie kommt sie auf diesen Gedanken? Schlag mal Markus 3 auf. Markus 3, Vers 10. Wir sind in der Zusammenfassung, ich lese ab Vers 9, wir sind in der Zusammenfassung vom Dienst Jesu in dem ersten Abschnitt, lang ist es her, und er sagte zu seinen Jüngern, dass ihm wegen der Volksmenge ein Boot bereitgestellt werden sollte, damit sie ihn nicht tränken. Vers 10. Denn er heilte viele, sodass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Und wenn die unreinen Geister ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien. So, hier finden wir schon mal einen ersten Hinweis, dass Menschen sich einfach auf Jesus stürzten, die heil werden wollten. Es waren so viele, sie stürzten auf ihn und hofften durch die Berührung und durch irgendwas. Hauptsache, sie bekommen Kontakt mit ihm. Hauptsache, sie bekommen Kontakt mit diesem, aus dem anscheinend so viel Vollmacht und Kraft geht. Also das ist jetzt eine Praxis, die wohl nicht ganz fremd war. Und sie dachte, sie hörte von Jesus. Sie hörte, da stürzen sich Kranke und auf Jesus. Vielleicht, wenn ich nur ihn ein bisschen berühren würde, vielleicht würde das schon reichen. Schaut mal, dass diese Praxis übrigens Schule gemacht hat. Geht mal in Kapitel 6, Vers 56. Ich hoffe, dass ich die richtige... Ja, Vers 56. Und wo auch immer er in Dörfer oder Städten oder in Gehöfe hineinging, legten sie die Kranken auf die Marktplätze hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürfen, und alle, die ihn anrührten, wurden. Oh, das hat sich aber rumgesprochen. Hey, es reicht nur die Quaste. Es reicht, sie nur zu berühren. Und das verbreitet sich nach dem, was da passiert ist. Alle wollten diese Quaste berühren und sie legten sie auf den Boden und er ging vorbei und streiften nur kurz diese Quaste und sie wurden geheilt. Eine merkwürdige, scheinbar fast abergläubische Handlung, die da geschieht. Gleich dazu mehr. Aber was passiert hier? Was passiert hier? Sie kommt heimlich, macht unrein die drumherum, macht Jesus sozusagen unrein, berührt ihn. Und das Erstaunliche ist, sie wird geheilt, gell? Jairus kommt öffentlich. Jairus kommt in Demut, er bekennt sich. Er sagt, wer er ist. Alle sehen das. Er schmeißt sich vor die Füße. Sie kommt heimlich. Warum erfährt sie Heilung? Warum erlebt sie diese Rettung, wenn wenn sie das Ganze heimlich gemacht hat. Liebe Geschwister, wenn wir begreifen nochmal, in welcher Situation sie war, dann verstehen wir, warum sie so kam. Sie wusste, wenn sie in irgendeiner Weise nur zu erkennen gegeben werde, wer sie ist, sie hatte keine Chance, irgend in die Nähe Jesu zu kommen. Warum wird sie geheilt? Jesus antwortet, Jesus sagt selbst, schaut mal, Vers 34. Er aber sprach zu ihr, Tochter, die Berührung der Quaste hat dich geheilt. Tochter, meine Quaste hat dich geheilt. Tochter, mein Gewand hat dich geheilt. Nee, gell? Hier steht, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Nicht das Berühren der Quaste heilt Menschen. Nicht das Berühren des Gewandes Jesu heilt Menschen. Das ist jetzt nichts, wie man im Mittelalter bis heute, dass man bestimmte Gegenstände, die, was weiß ich, von Petrus, sogar vielleicht Jesus, das Tuch von der Maria, was weiß ich, wenn man es berührt, das ist heilig und das hat heiligende Kräfte. Das Gewand in sich selbst hat keine Kraft gehabt. Die Quaste hat keine Kraft gehabt, sondern der Glaube hat sie geheilt. Und jetzt ist es wichtig. Was glaubte sie? Glaubte sie, ich muss nur die Quaste berühren, ich muss nur die Quaste berühren. Die Quaste wird mich heilen, das Gewand wird mich heilen. Ich muss nur genug glauben, ich muss nur genug glauben. Das ist es nicht. Sie glaubte, dass Jesus ihre letzte Chance ist. Sie glaubte, dass Jesus diese Vollmacht in sich hat, dass selbst die Berührung irgendeines Teiles seines Gewandes ausreichen würde, weil er Sohn Gottes ist, weil er die Vollmacht hat, weil er von Gott gekommen ist und niemand diese Zeichen tun kann, die er tut. Sie glaubte an ihn und nicht an die Berührung. Dagegen die schriftgelehrten Pharisäer, sie glaubten nicht an ihn. Und sie fragten sich, wie macht er das Ganze? Sie zweifelten an seine Vollmacht, sie zweifelten an die Quelle seiner Kraft. Interessant, gell? Die berührt ihn und wird gesund. Und es scheint auf den ersten Blick, Jesus kriegt es ja gar nicht mit, gell? Jesus sagt, bleib stehen und sagt, Kraft ist gerade von mir ausgegangen. Ich finde das eine bemerkenswerte Begebenheit in der Schrift. Lass uns lesen. Vers 28, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war, 12 Jahre lang. Und auf einmal, in einem Moment, schlagartig gesund. Vers 30, und sogleich erkannte Jesus in sich selbst, nicht nur sie erkannte in sich selbst, sie ist gesund, Jesus erkannte auch in sich selbst, und zwar Kraft geht von ihm aus. Liebe Geschwister, ganz nebenbei, wirklich, das lohnt sich, darüber nachzudenken, aber ich will es nur nebenbei verwenden oder euch sagen. Wenn Jesus heilt, wenn Jesus gibt, dann kostet es ihn was. Deine ewige Rettung, dein ewige Heilsein hat ihn das ganze Leben gekostet, nicht nur etwas Kraft. Wenn er gibt oder wenn du empfängst, dann gibt er von sich und es geht von ihm aus. Es kostet ihn was. Es ist nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt. Kraft geht aus. Er spürt es sofort. Kraft geht aus. Und das erweckt den Einschein, als dass er nicht mitbekommen hat, dass da jemand etwas gerade getan hat. Es kommt so den Eindruck, er steht da und sagt, irgendwas ist gerade passiert, Kraft geht aus, wer hat mich angerührt? Und natürlich die Jünger? Jeder. Was für eine dumme Frage, was für ein dummes Verständnis. Jesus, jeder, was denkst du dir dabei, was du da sagst? Wusste Jesus nicht, dass die Frau ihn angerührt hat? Merkt er nur... Liebe Geschwister, ich bin davon überzeugt, dass Jesus wusste, dass die Frau ihn anrührt, bevor er überhaupt ans jenseitige Ufer gefahren war. Was glaubt ihr, wer hat sie geheilt? Jesus. Jesus. Ich würde sogar noch weitergehen. Was glaubt ihr, wer durch Jesus sie geheilt hat? Der Vater im Himmel. Der Vater im Himmel. Es ist nicht das abergläubische Glauben an die berührende Quaste, sondern es ist der Glaube an den, der diesen Sohn auf diese Erde gesetzt hat. Der Vater erhört und der Vater hat dem Sohn gesagt, weißt du was, morgen wird dich die Frau anfassen und Kraft wird ausgehen. Und weißt du was, an diesem Tag musst du die Tochter aus den Toten auferwecken. Weißt du warum? Wir werden zeigen, wer du bist. Diese Ereignisse habe ich vor Grundlegung der Welt geplant. Diese Ereignisse begannen vor 12 Jahren, sich zu konkretisieren, als die Frau krank geworden ist. Wir werden deine Herrlichkeit offenbaren. Alles, was als Niederlage und als Schicksalsschläge und all das erscheint, in Gottes Angesicht, in Gottes Ratschluss, ist das die Offenbarung der Herrlichkeit Jesu Christi. Er wusste, was passiert. Er wusste ganz genau. Er wusste ganz genau. Es ist Jesus. Er sieht ihren Glauben. Er sieht ihren Glauben. Und dieser Glaube kommt in der Not zur Verwirklichung. Dieser Glaube wird in der Not und in der extremsten Not geheiligt und gereinigt und als echt sich offenbart. Denn wenn man wirklich nichts mehr hat, zu wem geht man? Es gibt eine Geschichte in 2. Chronik. Oh, was ist das für ein Kapitel? 15, 16, 17, glaube ich. Es ist der König Asas. Er erlebt eine große Erweckungsgeschichte. Und dann aber verfällt er wieder und sein Glaube wird flach und er fällt. Und dann heißt es, dass es lohnenswert nachzulesen. Und als er krank wurde, suchte er nicht den Herrn, sondern seine Ärzte auf und er starb. Er hat so viel erlebt, so viel Segen, aber in seiner Not ging er zuerst, oder nicht nur zuerst, er ging nicht zu dem Herrn. Das heißt nicht, dass die Ärzte falsch am Platz sind, dass man nicht zu den Ärzten gehen soll. Aber wir gehen zu den Ärzten im Herrn und durch den Herrn. Wir bringen die Ärzte und ihre Hände und ihre Medikamente und all das mit dem Herrn und bitten, dass der Herr wirkt, dass der Herr segnet. Und er ging nicht zu dem Herrn. Sie geht zu dem Herrn. Jetzt ist die letzte Chance. Sie hat nichts mehr. Sie hat gelernt, sie hat verstanden, Jesus ist meine letzte Chance. Und sie geht zu ihm hin. Und dann geschieht dieses Wunder. Da geschieht dieses Wunder. Verse 30 bis 34 beschreiben uns eine interessante Situation. Und zwar, dass Jesus so lange stehen bleibt und ein Bekenntnis fordert. Ich lese ab Vers 30. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst, dass die Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die es getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte. Da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden und sei gesund von seiner Plage. Jesus bleibt sofort stehen. Jesus bleibt sofort stehen. Warum drängt er so auf dieses Bekenntnis? Das ist eigentlich fies, finde ich, aus menschlicher Sicht. Wisst ihr, warum kam sie heimlich? Sie wollte nicht, dass man weiß, dass sie krank ist. Sie wollte nicht, dass die Menschen begreifen, die hat die gerade alle unrein gemacht. Sie wollte nur ganz heimlich, still und leise berühren, gesund werden und wieder gehen. Kein Aufsehen erregen. Nicht auffallen. Und Jesus stellt sie bloß. Eigentlich fies, oder? Weil was Jesus hier macht, er wartet, bis sie sich outet. Was Jesus macht, er sagt, wer hat mich angerührt? Und dann heißt es, und die Frau fürchtete und zitterte. Warum fürchtete sie sich und zitterte? Sie weiß, wenn sie sagt, ich, dann werden alle gucken, wer. Und dann werden sie sehen. Und dann muss sie sagen, was hat sie hier zu suchen? Und dann würden sie sagen, wie kommt sie hierher? Und jedem ist klar. Und Jesus sagt, sag, wer du bist. Wer bist du? Wusste Jesus nicht, dass es die Frau war? Natürlich wusste er. Er hat sie gesund gemacht. Warum steht er da und sagt, wer hat mich angerührt? Warum bringt er sie in so eine schwierige Situation, wo sie sich outen muss? Interessanterweise an so vielen Stellen, wir werden es gleich sehen, am Ende von der Heilung, ob wir es heute sehen, werden sehen, am Ende der Heilung, was sagt Jesus der Familie und den Aposteln? Sie sollen es niemanden, da verbietet es zu sagen, und hier steht er sich hin und sagt, ich gehe nicht weiter, bis derjenige sich nicht outet. Ich gehe nicht weiter. Ja, Jairus, jetzt komm. Wer war's? Die Frau zögert, weil sie weiß, wenn sie das sagt, war es das. Und Jesus bleibt stehen. Er kann nicht, das ist doch fies. Warum macht er das? Zu einem, weil Jesus gerade eine Lektion beibringt, weil hier gerade etwas passiert. Er bringt der Volksmenge bei, eure Schaulust und eure Neugier wird nicht belohnt. Ihr könnt meine Kraft nicht erleben. Ihr könnt alle mich anfassen. Ihr könnt mich alle berühren. Aber ihr werdet nicht meine Kraft erleben, solange ihr in diesem Unglauben mir gegenüber seid. Solange ihr in dieser Skepsis mir gegenüber seid. Und er zeigt ihnen, schaut mal, gerade ist etwas passiert unter euch und habt es nicht mal mitbekommen. Und darum musste die Frau sagen, wisst ihr was, es ist gerade was passiert. Und sie, wie? Und dann musste sie erzählen, die Volksmenge, die musste erleben, dass gerade unter ihnen ein Wunder geschah und sie haben es nicht mal mitbekommen, das Erste. Das Zweite, die Aposteln oder die Jünger mussten das erleben, denn das ist das Ziel. Sie müssen die Größe Jesu kennenlernen. Sie selbst haben es nicht mitbekommen und die müssen diese Lektion lernen. Es geschieht gerade unter ihnen und Jesus hat die Macht. Er muss nicht mal jemand anfassen. Er muss nicht mal reden. Derjenige, der im Glauben ihm naht, wird gesund. Was für eine Macht! Und Jairus musste lernen, Jesus wirklich zu vertrauen. Der Glaube von Jairus musste auf die Probe gestellt werden. Und dazu musste Jesus stehen bleiben. Er hat das Kommen verzögert. Er hat es mit Absicht gemacht. Und es gibt viele Lektionen. Die Frau musste ihren Glauben bekennen. Liebe Geschwister, denn rettender Glaube fordert Bekenntnis. Rettender Glaube fordert Bekenntnis. Es heißt, die Frau aber fürchtete sich und zitterte. Warum? Sie wusste, was sie jetzt sagen muss. Da sie wusste, was aber ihr geschehen war, kam sie und fiel sie vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Sie fürchtete sich nicht von dem, was ihr geschehen war. Sie fürchtete sich, das jetzt zu sagen zu müssen. Aber da sie wusste, was sie erlebt hat, sie konnte das nicht ignorieren. Sie war gesund. Ging sie hin, warf sich vor ihm nieder und musste bekennen, Jesus, ich habe dich angefasst. Jesus, ich bin durch die Volksmenge durch und habe dich angefasst und ich bin aber gesund geworden. Sie musste das bekennen. Sie musste ein Zeugnis davon ablegen. Und Jesus möchte dein Zeugnis. Denn Jesus sagt, wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich verleugnen von meinem himmlischen Vater, wenn ich komme mit den Engeln. Wer aber mich bekennt vor diesem Geschlecht, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Echter Glaube fordert Zeugnis. Oder andersrum, echter Glaube zeigt sich im Bekenntnis, im Zeugnis. Wie viel ist Jesus dir wert? Und ich sage, wer wirklich Heilung und Rettung erlebt hat, er wird sich fürchten, er wird Angst haben, er wird sagen, oh, was werden meine Freundin denken, was werden meine Eltern denken, was werden meine Arbeitskollegen denken, was wird die Gemeinde denken? Aber derjenige, der es erlebt hat, er wird sagen, aber ich habe es erlebt, ich kenne ihn, an mir ist ein Wunder geschehen, ich kann nicht schweigen. Und er wird aufstehen und nach vorne gehen und sagen, der Herr hat mir Großes getan. Er wird ein Bekenntnis ablegen. Und ich glaube, an diesem Bekenntnis offenbart sich ein rettender Glaube. Denn in dem Moment ist ihm klar, die hat eh schon alles verloren. Jesus ist ihre letzte Chance. Jesus fordert ein Bekenntnis. Er fordert ein Bekenntnis. Und er wartet so lange. Und bleib so lange stehen. Aber ich liebe diesen Abschnitt. Liebe Geschwister, schaut mal. Ich hoffe, es ist für euch noch, ihr seid noch mal mit mir. Sie outet sich und dann sagt Jesus, oh, wieso hast du mich angerührt? Keine Anklage. Keine Verwerfung. Keine, das ist aber heimlich, hast du heimlich gemacht. Ist nicht echt. Schaut mal, er sagt zu ihr, Tochter. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das ist so herrlich. Er sagt nicht Frau. Hey, kranke Frau. Er sagt Tochter. Wisst ihr, warum er Tochter zu ihr sagt? Weil sie ein Kind Gottes ist. In gleicher Weise sagt Jesus zu Zachäus, als nachdem er zum Glauben gekommen ist, sagt er, Sohn Abrahams, Sohn. Und hier sagt er Tochter. Das darf ich andersrum sagen. Wisst ihr, wer diese Frau war? Vor 12 Jahren schon? Vor Grundlegung der Welt? Ein Kind Gottes. Und wisst ihr, was an ihr alles das geschah, was da geschah, ein Ziel hatte? Jesus Christus zu verherrlichen. Allein dieser Satz und diese Ausdrücke verleiht eine neue Dimension. Und wisst ihr, woher sie diesen Glauben hat? Weil sie ein Kind Gottes ist. Es ist kein Aberglaube. Es ist nichts, was sie irgendwo bei irgendeinem Magier gelernt hat und jetzt bei Jesus ausprobiert hat, wie ich es in meinen Kommentaren gelesen habe. Es ist Glaube. Gott geschenkter Glaube. Tochter. Sie hat Jesus gefunden 12 Jahre später. 12 Jahre später. Lass uns noch kurz 5 Minuten den letzten Abschnitt uns anschauen. Was dann passiert ist, ist gewaltig. Ich lese ab Vers 35. Während er noch redete, kommen sie vom Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühte den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde. Und spricht zu den Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus, Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers und sie sieht ein Getümmel und Weinende und laut Heulende. Und er geht hinein und sagt zu ihnen, was lärmt ihr und was weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Oder es schläft. Und sie lachten ihn aus, als er alle hinausgetrieben hat. Verjagt sie. Nimmt er den Vater und des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren, Petrus, Jakobus und Johannes. Und er geht hinein, wo das Kind war, und ergreift die Hand des Kindes und spricht zu ihm, Talita cum. Markus übersetzt es, weil der Brief an die römischen oder ja, Christen geschrieben war. Das ist übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher, es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Und er gebot ihnen dringend, dass niemand das dies erfahren sollte. Und er sagte, man sollte es zu essen geben. Das ist mal Fürsorge, gell? Die hat Hunger. Gib ihr was zu essen. Wiederum ein gewaltiger Abschnitt. Lass mich ein paar Gedanken zum Schluss euch damit hineinnehmen. Schaut mal, was passiert. Jetzt die ganze Volksmenge drängte sich und erlebte gerade etwas. Sie hörten von etwas, das was passierte, haben aber die Kraft weder gesehen noch gespürt, sondern hören das jetzt als Zeugnis, verpassen das. Jetzt geht es wieder los und dann sagt Jesus, niemand darf mit. Ich glaube, die waren echt sauer. So viel Gedränge, so viel Laufen und die ganze Zeit und jetzt umsonst, niemand darf mit. Und jetzt schaut mal, wer darf auch noch nicht mit? Nicht alle Jünger. Das war wie eine Lektion hier, sondern nur die 3, Petrus, Jakobus und Johannes. Das sind die 3 Säulen der Gemeinde gewesen. Es gab viele Jünger, mindestens 70, dann waren die 12 die Apostel. Unter den 12 gab es 3, die Leitungsfunktionen nahmen, das waren die 3. Und diese 3 durften etwas erleben, was die anderen nicht erlebt haben. Diese 3 waren zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung. Waren alle auf dem Berg für Verklärung? Nein. Übrigens, das ist der Grund, warum Jakobus und Johannes gesagt haben, Jungs, wer ist der Größte unter uns? Ist doch klar. Wer war von euch dabei, als die Tochter Jairus da gesund geworden? Habt ihr es erlebt? Okay, ihr habt es nur vom Hören sagen. Ja, aber wir haben es gesehen. Wart ihr auf dem Berg der Verklärung dabei? Nee? Wir schon. Also, wer ist der Größte? Das waren die Waffen, mit denen sie gern gespielt haben. Aber sie mussten einiges lernen. Warum nimmt Jesus sie mit? Sie werden gleich eine Offenbarung der Göttlichkeit Jesu erleben. In einer Weise, ich sage im Eigentlichen, in dem Wesentlichen, nämlich Jesus hat bewiesen, seine Demonstration, dass er Vollmacht über das Reich der Dämonen und des Teufels. Jetzt beweist er, dass er die Macht hat über den letzten Feind. Und das ist nicht der Teufel. Der letzte Feind ist der Tod. Das ist der Höhepunkt der Offenbarung, wer er ist. Und da dürfen nicht viele mit. Nur 3 der Apostel, die diese Lektion lernen. Darf ich ganz kurz sagen, wisst ihr, warum nicht? Warum nicht? Weil zu diesem Zeitpunkt sie es nicht vertragen. Wenn sie das gesehen hätten und an ihn nicht geglaubt hätten, dann hätten sie das getan, was die Schriftgelehrten in Kapitel 4 getan haben. Sie hätten ihn verworfen und der unvergebbaren Sünde sich schuldig gemacht. Ich habe schon an anderer Stelle gesagt, das ist eigentlich ein Schutz, das Jesus macht. Zu einem, er belohnt nicht die neugierige Volksmenge, er belohnt sie nicht. Er sagt nicht, das wäre jetzt eine gute Gelegenheit, ihnen vom Besseren zu beweisen, wer ich bin. Sie hätten auch dann nicht geglaubt. In Johannes Kapitel 12 heißt, obwohl er all diese Zeichen tat, glaubten sie nicht an ihn. Der Grund, warum Menschen glauben, ist nicht die Heilungen. Der Grund ist nicht die Totenauferweckung. Der Grund ist Tochter und Sohn Gottes. Er kommt und sie weinen, sie lärmen und was Jesus sagt, sie schläft. Ja, ist sie tot oder schläft sie? Einen Schlafenden ist sie leicht aufzuwecken, gell? Rüttelt ein bisschen, sagt, steh auf. Warum sagt Jesus, sie schläft? Obwohl sie Zeugnis geben, sie ist tot. Und sie war tot. Und sie weinen, die Trauerklage ein. Warum sagte er, sie schläft? Hat eine falsche Diagnose gestellt? Warum sagt er, sie schläft? Ich glaube, dass dieses Schlafen eine Umschreibung der Gläubigen, die gestorben sind. Wenn die Bibel von Gläubigen redet, die sterben, dann sagt sie nicht, sie sterben, sondern sie entschlafen. In Johannes Kapitel 11, ab Vers 11 könnt ihr nachlesen, als Jesus wartet, bis Lazarus, ich danke euch, Lazarus stirbt, sagt er auch, Lazarus ist, er schläft, ist entschlafen. Und die Jünger denken, ja, wenn er schläft, dann kann man ihn dann wieder auferwecken, also aufwecken. Und Jesus, und dann heißt es, und er sprach von seinem Tod. 1. Thessalonicher Kapitel 4, 15, folgende, sagt Paulus, keine Angst, wir werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn sie werden mit Christus kommen. Jesus wird sie mit sich mitbringen. Und die Entschlafenen, und er redet von Entschlafenen, von nicht von den Gestorbenen. Das gleiche von 1. Korinther 15. Es ist ein Geheimnis, ich sage euch ein Geheimnis. Die Entschlafenen, die Gläubigen sind die Entschlafenen, nicht die Gestorbenen. Denn wenn sie sterben, so leben sie. Nur nebenbei, das ist auch der Grund, warum nicht wenige Christen denken, dass wenn ein Christ stirbt, er dann in einen tiefen, langen Schlaf verfällt. Weil dieser Begriff entschlafen, ja, die schlafen jetzt, bis Jesus wiederkommt, sie schlafen. 1000 Jahre, 2000 Jahre, sie schlafen. Und dann wachen sie aus einem tiefen, langen, erholsamen Schlaf wieder auf. Liebe Geschwister, das ist eine Umschreibung. Warum? Des Schlafens, weil dann man wieder aufsteht. Und das ist die ganze Bedeutung des Entschlafen-Umschreibung. Es geht um das Aufstehen. Und wenn ihr sagt, sie wird gleich wieder aufstehen, warum? Jesus wird sie auferwecken. Die Gläubigen, die sind bei Jesus, wenn sie sterben. Die schlafen nicht. Sonst würde ja nicht passen, wenn Paulus sagt, Jesus Christus wird sie mit sich mitbringen. Nicht auf Betten. Ja. Sie sind bei Christus im Paradies und ruhen von ihren Werken aus. Machen sie vielleicht ein Schläfchen? Nein, sie ruhen sich aus. Aber das Bild des Schlafens und Entschlafens ist, er wird sie wieder aufwecken. Er wird sie wieder aufwecken. So kommt er hinein und dann, ich komme zum Schluss, und er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihr. Talita kum. Liebe Geschwister, schaut mal wieder. Er spricht zu den Dämonen und sie fliehen. Er spricht zu der Krankheit und sie geht. Und er spricht zu dem Tod und er gehorcht. Wer hat die Schlüssel des Todes und des Hades? Wer ist der Schöpfer? Wer ist der Erlöser? Wer ist dieser Jesus Christus? Er spricht und selbst der Tod muss fliehen. Ich wurde gestern Die letzten zwei Wochen, liebe Geschwister, waren sehr intensiv in vielerlei Hinsicht. So viele Gespräche und Anrufe und Seelsorge habe ich selten gemacht, weil ich merke, dass ein geistlicher Kampf stattfindet und Menschen körperlich wie seelisch in Not sind. Und wie oft habe ich mir gedacht, ein Wort und man könnte helfen. Da wurde ich gestern angerufen von der Lena Haas. Und sie sagte, ich soll kommen. Und ich bin hingefahren und der Bruder Alex saß im Wohnzimmer und sagte, Willi, es ist Zeit. Ich denke, ich muss heim. Und hat sich von seiner Familie verabschiedet, von seinen Söhnen verabschiedet. Und ich saß da und dachte, ich würde morgen darüber sprechen. Jesus kam, fasste ihre Hand an und sagte, steh auf. Warum? Warum kann ich das nicht? Weil ich nicht der Herr bin. Liebe Geschwister, weil diese Zeichen und Wunder der Heilungen und der Totenauferstehung nicht das Eigentliche sind. Sie dienten einem Zweck, die Herrlichkeit Jesu Christi zu offenbaren. Sie dienten als Schatten und Vorbilder für das eigentliche Auferstehen, für das eigentliche Rettung, für die Wegnahme der eigentlichen Unreinheit. Wie erbärmlich wären wir und wie sehr würden wir Gott versuchen, wenn wir an diesen Schatten und Bildern hängen und unseren Glauben daran festmachen würden. Wenn wir sagen, wir glauben nur, wenn wir auch so eine Heilung erleben. Wenn wir glauben, nur wenn Gott unser Liebsten aus dem Tod ins Leben zurückrufen würde. Das sind Schatten und Bilder, Machterweise des eigentlichen Rettungsplans Gottes, der eigentlichen Offenbarung Jesu Christi. Und wenn uns das Größere nicht lieb genug ist und wir nur uns das Irdische ersehnen, dann sind wir nicht viel anders als die große Volksmenge, die aus welchen Gründen zu ihm kam. Aber nicht, weil sie erkannte, wer er ist. Da bin ich nach Hause und dachte, wirklich, ich weiß nicht, wie lange der Bruder Alex noch unter uns sein wird. Aber er darf vor mir diese Herrlichkeit sehen. Er darf Jesus schauen, in all seiner Herrlichkeit. Das genügt. Amen.